Einer von meinen Lieblingsfilmen ist Liebe braucht keine Ferien. Kennt jemand Liebe braucht keine Ferien? Paar. Okay. Ich erzähle euch die wesentliche Sache, auf die es mir jetzt gerade ankommt. In diesem Film geht es um eine Journalistin aus London, sie heißt Iris. Und sie tauscht einen Urlaub lang mit einer ihr unbekannten Frau die Häuser. Sie geht nach L.A., die andere Frau kommt nach London. Und in L.A., da hat sie eigentlich folgendes Ziel. Sie will sich entlieben. Seit Jahren ist sie schwer verliebt in einen Mann, der sie einfach nur scheiße behandelt, der sie so am langen Arm verhungern lässt, der immer wieder mit ihr spielt und ihr das Gefühl gibt, ach, vielleicht will er mich ja doch, liebt er mich ja doch so wie ich ihn. Und dann merkt sie aber immer wieder, er meint es nicht ernst. Am Ende verlobt er sich sogar und will sie trotzdem sich irgendwie warm halten. Sie geht nach L.A., um sich zu entlieben. Und jetzt lernt sie da jemanden kennen, den Nachbarn im Haus nebendran. Das ist ein alter Mann, ein lebenserfahrener Mann, also richtig alt, so mit Rollator. Und der war in den 40er und 50er Jahren war der ein ganz bekannter Drehbuchautor. Der hat Stories geschrieben für Hollywood-Filme, ganz groß. Die beiden freunden sich an und eines Abends gehen die beiden in einem Restaurant zusammen essen und Iris erzählt diesem Nachbarn, Arthur heißt er, erzählt ihm von dem ganzen Schlamassel. Erzählt ihm von all dem, was war. Und in seiner Drehbuchautor-Weisheit antwortet er ihr Folgendes. Er sagt, in jedem Film gibt es die weibliche Hauptperson und ihre beste Freundin. Du bist in deinem Leben die Hauptperson. Aber irgendwie verhältst du dich so, als wärst du die beste Freundin. Und Iris antwortet ihm und sagt, boah, so gut hat mir das noch nie jemand erklärt. Man sollte doch in seinem eigenen Leben die Hauptperson sein, oder? Ich lese euch einen Abschnitt aus der Bibel, aus dem Lukas-Evangelium vor. Einmal an einem Sabbat ging Jesus in die Synagoge und lehrte. Dort war ein Mann, dessen rechte Hand gelähmt war. Die Schriftgelehrten und Pharisäer lauerten darauf, dass Jesus am Sabbat heilte. Sie suchten einen Grund, damit sie ihn anklagen konnten. Doch Jesus wusste, was sie dachten. Er sagte zu dem Mann mit der gelähmten Hand, »Steh auf und stell dich in die Mitte.« Da stand er auf und stellte sich hin. Jesus sagte zu den Schriftgelehrten und Pharisäern, »Ich frage euch, was ist am Sabbat erlaubt? Gutes tun oder Böses? Leben retten oder Leben umkommen lassen?« Jesus blickte sie alle an. Dann sagte er zu dem Mann, »Strecke deine Hand aus.« Er tat es und seine Hand wurde geheilt. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer packte die Wut. Sie berieten miteinander, was sie gegen Jesus unternehmen konnten. Das ist eine ziemlich verrückte Heilungsgeschichte. Streng genommen ist eigentlich jede Heilungsgeschichte völlig verrückt. Da passiert ja immer irgendetwas, was in diese Welt nicht reinpasst, was wir nicht erklären können. Dass jemand gesund wird, der vorher krank war. Aber das ist nicht das, was ich gerade meine, wenn ich sage, diese Heilungsgeschichte ist in besonderer Weise verrückt. Wenn ihr andere Geschichten lest in der Bibel, wo Jesus jemanden heilt, dann ist es so, dass Jesus handelt. Sogar ganz wörtlich meistens. Jesus tut etwas mit seinen Händen. Er handelt. Manchmal legt er die Hände jemandem auf, manchmal berührt er jemanden. Ein, zweimal wird beschrieben, dass er auf den Boden spuckt und mit der Hand so einen Brei zusammenrührt, den einem Blinden auf die Augen tut. Manchmal handelt er auch nicht mit den Händen, aber er ist aktiv. Zum Beispiel spricht er die Krankheit an, dass die weggehen soll. Aber in dieser Geschichte handelt nicht Jesus, sondern der Kranke soll handeln. Steh auf und stell dich in die Mitte, sagt Jesus zu dem Mann. Natürlich zuerst mal, damit ihn jeder sehen kann. Ja, wenn das jetzt hier wäre, diese Synagoge, würde Jesus auch sagen, komm mal hier nach vorne, damit dich jeder sehen kann. Wobei, damit können manche auch schon wieder ganz, ganz schwierige Assoziationen haben. Es gibt ja so Situationen, wo der Zauberer irgendeinen Freiwilligen nach vorne holt, ja, oder der Clown. Das finden manche Menschen ganz furchtbar. Es geht nicht darum, dass Jesus da einen irgendwie vorführen will, ja, oder zeigen will, so, jetzt gucken alle auf dich. Darum geht's nicht. Sondern ich glaube, es ist wie bei Iris. Sei die Hauptfigur in deinem Leben, sagt Jesus. Steh auf und stell dich in die Mitte. Das ist wie ein Symbol. Stell dich in die Mitte deines Lebens. Stell dich in die Mitte. Nimm dich wichtig. Und dann sagt er noch was anderes. Er sagt, strecke deine Hand aus. Das sagt er zu einem Mann, dessen Hand gelähmt ist. Auch das natürlich wieder völlig verrückt. Aber er erwartet von diesem Mann, oder erwartet ist falsch gesagt, das klingt so stressig. Er mutet dem zu, er fordert den heraus dazu, dass er handeln soll. Und zwar ganz wörtlich. Handeln, mit der Hand etwas tun, eigenhändig soll der sein, weil der nicht mehr eigenhändig war. Strecke deine Hand aus. Und dann sagt die Bibel eigentlich ganz schlicht, er tat es und seine Hand wurde geheilt. Man kann die Bibel unterschiedlich auslegen. Für mich ist an dieser Stelle die spannende Frage, kann dieser Mann jetzt auf einmal seine Hand bewegen, weil Jesus ihn geheilt hat? Oder ist genau das die Heilung, dass dieser Mann den Mut hat, seine Hand wieder zu bewegen? Versteht ihr den Unterschied? Also kann der die Hand auf einmal wieder bewegen? Oder ist das die Heilung, dass da in ihm, in seiner Seele etwas passiert, dass er es wieder tut, dass er wieder den Mut hat? Ich glaube, dass beides wahr ist. Aber mich fasziniert diese Vorstellung, dass in dieser Geschichte nicht nur eine körperliche Heilung passiert, sondern dass da eine psychische Veränderung in diesem Menschen vor sich geht. Schonhaltung. Ich denke, die meisten von euch kennen das, dass man mal eine Schonhaltung einnimmt. Wenn man sich das Knie irgendwo anhaut, dann ist es ja nicht nur so, dass mit dem Knie irgendwas ist, sondern manchmal fängt man da an, irgendwie so ein bisschen schief zu sein, ja, oder unrund zu gehen oder irgendwie was. Die Ärzte nennen das eine Schonhaltung. Da geht es eigentlich gar nicht um das eigentliche Problem mit dem Knie, sondern darum, dass der Körper versucht, was auszugleichen, damit es nicht so weh tut. Und wenn wir so eine Schonhaltung haben, dann brauchen wir in der Regel eine Ärztin oder einen Physiotherapeuten, manchmal auch Schmerzmittel und so weiter, um uns da wieder rauszuholen. Mein Eindruck ist, dieser Gelähmte, der ist in einer Schonhaltung. Und ich frage mich, was ist in dem seinem Leben passiert, dass er aufgehört hat, selber zu handeln? Dass er den Mut verloren hat, selber zu handeln? Eigenhändig zu sein. Martin Luther hat diese Stelle so übersetzt. Der hat nicht geschrieben mit einer gelähmten Hand, der hat geschrieben mit einer verdorrten Hand. Und dieses Bild ist eigentlich ganz schön sprechend, finde ich. Da ist was wie abgeschnitten und deswegen verdorrtes, ja, wie bei einer Pflanze. Und so stelle ich mir das vor im Leben von diesem Mann. Was ist da abgeschnitten worden? Was durfte da nicht mehr sein? Vielleicht seine eigene Meinung. Vielleicht ist ihm so oft gesagt worden, dass seine Meinung nervt oder dass es keinen Menschen interessiert, dass er irgendwann aufgehört hat, eine eigene Meinung haben zu wollen. Vielleicht seine Sehnsucht, er selbst zu sein, ist ihm ausgelegt worden, als sei nicht so egoistisch. Vielleicht seine Zweifel, auch seine Zweifel an Gott, die ihn hätten wachsen lassen können, aber vielleicht war er unter Menschen, die ihm gesagt haben, du Zweifel, wenn du zweifelst, dann gehörst du nicht mehr zu uns. Und dann hat er lieber zurückgezogen, lieber nicht mehr selbstständig geglaubt. Oder vielleicht war es auch irgendein Gefühl in ihm. Es gibt Menschen, die haben das Gefühl, ich darf nicht fröhlich sein. Ich darf nicht glücklich sein. Es gibt Menschen, die haben das Gefühl, ich darf nicht wütend sein. Es gibt Menschen, die haben das Gefühl, ich darf nicht traurig sein. Und so entstehen Schonhaltungen. Schonhaltungen in unserem Leben. Und Jesus sagt, steh auf und stell dich in die Mitte. Strecke deine Hand aus. Das ist der eine Teil der Geschichte. Ich glaube aber, dass es in dieser Geschichte nicht nur um diesen einen Mann mit der gelähmten Hand geht. Ich glaube, es geht auch um die Menschen außenrum. Schauen wir mal kurz diese Schriftgelehrten und Pharisäer an. Diese Schriftgelehrten und Pharisäer, die kochen vor Wut, so wird es beschrieben. Schon vorher sind sie so ein bisschen drauf aus, Jesus zu fangen, zu erwischen mit irgendwas. Am Schluss, geht's voll ab mit ihnen. Warum ist es so? Ich gehe immer davon aus, dass auch wenn in der Bibel jemand als irgendwie nervig beschrieben wird oder dass er was macht, wo man denkt, ey, das geht doch gar nicht, ja? Ich gehe immer davon aus, das sind keine bösen Menschen. Das sind Leute wie ich. Das sind Leute wie wir. Und deswegen frage ich mich, was ist in denen los? Und meine Antwort ist, ich glaube, die stecken total in der Zwickmühle. Auf der einen Seite geht es denen auch so, dass sie sagen, boah, dass jemand gesund wird, ist doch großartig. Und es kommt noch was dazu. Diese Pharisäer und Schriftgelehrten, das sind fromme Männer, das sind gläubige Männer. Und die wollen tun, was Gott will. Und die kennen die Vorstellung, dass irgendwann Gott das jüdische Volk gesund machen wird. So, was erleben sie jetzt hier? Sie erleben, dass ein Mensch gesund wird. Großartig, Himmel auf Erden. Und ich glaube, das begeistert sie total. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist ganz schön stark bei ihnen. Und die hat was mit ihrer eigenen Schonhaltung zu tun. Ihre Schonhaltung sieht nämlich so aus, es gibt ganz viele Vorschriften, wie das Leben sein muss. Es gibt ganz viele Gesetze, wie das Leben sein muss. Und eins dieser Gesetze ist, du sollst am Sabbat nichts arbeiten. Und die gehören zu einer Gruppe, die sagt, boah, das müssen wir ganz ernst nehmen. Und man darf am Sabbat nicht mal wie ein Arzt arbeiten. Also das, was Jesus macht, ist nicht erlaubt. Und in dieser Zwickmühle stecken die. Und vielleicht stecken die schon viel länger da drin, als nur an diesem Tag. Ich glaube nicht, dass das bescheuerte Leute sind. Ich glaube nicht, dass das so kleinkarierte Typen sind. Nicht so, oh Mann, wie schaut denn hier das Treppenhaus aus? Dabei hat doch die Dings Kehrwoche oder so, ja? Sondern, dass die wirklich wollen, dass Gottes Wille getan wird. Aber sie können sich nicht vorstellen, dass in Jesus genau dieser Gott ihnen begegnet und dass der sagt, Leute, was ist denn deine Meinung? Ich glaube, dass die in ziemlich genau der gleichen Situation sind wie der Mann mit der gelähmten Hand. Jesus sagte zu den Schriftgelehrten und Pharisäern, ich frage euch, was ist am Sabbat erlaubt? Gutes tun oder Böses? Leben retten oder Leben umkommen lassen? Übrigens ein ganz aktuelles Thema. Ganz aktuelles Thema. Man darf keine Menschen ertrinken lassen. Jesus blickte sie alle an. Ich stelle mir vor, dass als Jesus diese Pharisäer und Schriftgelehrten anblickt, dass das genau das Gleiche ist, wie als er zu dem einen Mann sagt, steh auf und stell dich in die Mitte. Ich glaube, dass sein Blick sagt, hab doch Mut zu deiner eigenen Meinung. Hab doch Mut, den kleinen Finger in die Luft zu strecken. Stell dich doch auf die Seite von diesem Gelähmten, der Heilung braucht. Komm, steh zu dir. Ich weiß nicht, was eure Schonhaltung im Leben ist. Ich glaube, jeder von uns hat welche. Jeder von uns hat emotionale Schonhaltungen, psychische Schonhaltung. Jeder von uns kennt es, dass es zack macht und in uns ist was wie blockiert. Oder wir können gar nicht mehr handeln. Das kann auch was Geistliches sein. Es kann auch sein, dass dir der Glaube so beigebracht worden ist, dass du das Gefühl manchmal hast, du könntest platzen vor Wut, weil du glauben willst. Aber weil du das Gefühl hast, so wie mir der Glaube beigebracht worden ist, so hat es nichts mit dem Leben zu tun. So kann ich das nicht leben. Ganz viele Menschen treten heute in die Mitte und ich bin dankbar dafür. Ganz viele Menschen stellen sich in die Mitte und sagen zum Beispiel, ich bin ein Mann und liebe einen Mann. Ich bin eine Frau und liebe eine Frau. Und andere Menschen stellen sich hin und sagen, ich war mein ganzes Leben lang vernünftig. Ich habe immer alles getan, was vernünftig ist. Und jetzt tue ich auch, was mich freut, was mir Lust macht. Es gibt Menschen, die stellen sich in die Mitte und sagen, ich habe immer in den Tag hineingelebt. Es hat viel zu sehr weh getan, mir Gedanken zu machen. Ich habe immer einfach gemacht, was mir Spaß macht. Aber jetzt übernehme ich Verantwortung. Ihr seht an den verschiedenen Beispielen, und da könnte man bestimmt noch ganz viele Beispiele dazulegen, wie diese Schonhaltung bei uns aussieht, die uns nicht gut tut, ist ganz unterschiedlich. Ich bin überzeugt davon, dass Jesus gekommen ist, um uns frei zu machen. Und dass diese Freiheit nichts ist, was er uns einmal gibt, einmal in der Taufe, einmal im Abendmahl, einmal, je nachdem, wie du aufgewachsen bist, in einer Bekehrung, einmal in diesem oder jenem. Ich glaube, dass das was ist, was unser Leben lang durchgeht. Wo es immer wieder neue Wege braucht, mich in die Mitte zu stellen und meine Hand auszustrecken, obwohl ich das eigentlich gar nicht kann. Das ist das, was er wirkt. Und das Geniale ist, er wirkt es. Und gleichzeitig bin ich es, der es tut. Bist du es, der handelt. Er will uns zu aufrechten Menschen machen. Was auch immer die Schonhaltung ist, die du spürst. Und auch wenn du vielleicht weißt, und das ist klug, wenn du das weißt, manche Schonhaltungen aufzulösen, braucht Zeit. Es braucht auch manchmal Unterstützung dabei. Aber seine Aussage, seine Zusage an uns alle ist, steh auf und stell dich in die Mitte. Strecke deine Hand aus. Ich möchte ein Gebet sprechen. Es hat eine Tradition hier auf dem Motorradfahrergottesdienst, so eine Art Kontaktaufnahme mit Gott. Ich lese das Gebet, was ich euch vorschlage, mitzubeten. Einmal vor und dann ein zweites Mal. Und beim zweiten Mal, wenn du denkst, jawohl, das sind meine Zeilen, dann sprich die einfach leise in Gedanken mit. Und wenn du möchtest, wenn dir das gut tut, es gibt dieses Gebet ungefähr in dieser Form auch drüben zum Mitnehmen. Ich lese euch das Gebet einmal vor. Herr Jesus Christus, höre mein Gebet. Ich vertraue dir. Hier bin ich mit allen Grenzen und Lasten, Begabungen und Möglichkeiten. Fordere mich heraus.
und hilf mir zu vertrauen. Bleib mir nah, ich will dir treu sein und Werkzeug deines Friedens. Jesus, mein Bruder, bewahre mich auf meinen Lebenswegen. Amen. Ich spreche es und wer will, kann leise in Gedanken mitbeten. Herr Jesus Christus, höre mein Gebet. Ich vertraue dir. Hier bin ich mit allen Grenzen und Lasten, Begabungen und Möglichkeiten. Fordere mich heraus und hilf mir zu vertrauen. Bleib nah bei mir, ich will dir treu sein und Werkzeug deines Friedens. Jesus, mein Bruder, bewahre mich auf meinen Lebenswegen. Amen.